Und Gebote, wie geht das zusammen? Warum halten wir die Gebote? Und warum hältst du die Gebote? Weil es Gott so gesagt hat, Punkt. Oder weil du sagst, die Gebote sind gut, wohl wissend, dass man sie auch häufig übertritt. Oder weil du nicht in diese blöde Hölle willst, ist auch ein Grund. Oder weil du Angst vor Strafe hast. Hältst du es bei den Geboten so wie mit einer Prüfung? Bearbeiten sie 8 von diesen 10 Aufgaben? Dahin geht ja so der Trend, ne? Wir entscheiden, welche Gebote wir halten und welche, wo sagen, naja, das brauchen wir heute nicht mehr. Und damit kommen wir der Sache schon etwas näher. Gebote halten, das hat was mit unserer Einstellung zu tun und mit unserer Einsicht. Und das erleben wir ja derzeit auch sehr deutlich. Es gibt Leute, die sehen das absolut nicht ein, warum man sich an bestimmte Regeln halten sollte, um eben aktuell die Ausbreitung dieses Coronavirus einzudämmen oder zu vermeiden. Und ich bin erstaunt, wie viele Christen sich auch damit schwer tun, Regeln einzuhalten. Christen sollten eigentlich geübt sein, Regeln einzuhalten. Und das hat was mit Einsicht zu tun, mit Einstellung. Und es kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu. Es hat was mit Beziehung zu tun. Für wen halten wir die Gebote? Für den Staat, für den Bürgermeister, für das Gemeinwohl, für unsere Gemeinde, für uns selbst oder für Gott? Vielleicht gibt der Predigtext für diesen Sonntag eine andere Sicht oder eine andere Einstellung im Blick auf Gebote. In Jeremia 31, ab Vers 31, lesen wir davon, dass wir Menschen permanent die Gebote übertreten und wie Gott damit umgeht und eine Lösung gefunden hat. Da heißt es: Es werden Tage kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und dem Volk Juda schließen werde. Dieser Bund wird nicht so sein wie der, den ich mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie an der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben. Deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt, spricht der Herr. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenen Tagen mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann noch seine Freunde belehren und keiner seinen Bruder ermahnen, lerne den Herrn kennen, denn alle werden mich kennen. Alle, vom Kleinsten bis hin zum Größten, spricht der Herr. Und ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. Das ist Evangelium mitten im Alten Testament. Gott will einen neuen Bund schließen, weil die Menschen nicht in der Lage sind, die Gebote einzuhalten. Und man kann diesen Abschnitt vereinfacht so zusammenfassen: Gott macht einen neuen Bund und er schafft gleichzeitig die Möglichkeit, dass wir diesen Bund auch halten können. Denn das Ziel dieses Bundes ist, dass Gott und Mensch in Beziehung miteinander leben. Und das meint dieses Erkenntnis. Erkenntnis ist ja nicht nur eine kognitive Erkenntnissache, sondern Beziehung, Gemeinschaft mit Gott. Es geht darum. Gott will also unser Herz, er will nicht unseren Gehorsam. Schauen wir uns zunächst mal an, was mit diesem Bund gemeint ist. Es werden Tage kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und dem Volk Juda schließen werde. Dieser Bund wird nicht so sein wie der, den ich mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie an der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Dieser Begriff Bund kommt heute kaum noch vor im Sprachschatz. Es gibt die Bundesliga, die jetzt wieder angefangen hat. Es gibt die Bundesregierung, Bundesländer. Am ehesten trifft Bund, was hier gemeint ist, das, was wir mit dem Ehebund meinen, wenn wir sagen, den Bund fürs Leben schließen. Und das klingt auch hier an, was Gott sagt: Ich habe sie an der Hand genommen und aus Ägypten herausgeführt. Gott hat die Nachfahren Abrahams aus Ägypten herausgeführt. Er hat ihre Not gesehen, er hat ihr Schreien gehört und hat sie an der Hand genommen und rausgeführt. Und am Sinai dann in der Wüste hat einen Bund mit ihnen geschlossen. Das war sozusagen dann die Geburtsstunde des Volkes Gottes. Und das hat ganz viel mit Liebe zu tun. Gott hat das aus Liebe getan. Daher ist der Vergleich mit Ehe und Bund sehr naheliegend. Es gibt aber einen wesentlichen Unterschied bei diesem Bund oder eine Besonderheit. Bei einem Bund schließen in der Regel zwei gleichwertige Vertragspartner einen Vertrag, so auf Augenhöhe. Bei Gott ist das jetzt aber anders. Gott hat die Initiative ergriffen. Nicht das Volk hat gesagt, wir könnten ja mal einen Bund schließen. Gott hat von sich aus die Initiative ergriffen. Er wurde aktiv, er hat das Volk befreit. Die Idee kam von ihm. Er wollte einen Vertrag mit den Nachkommen Abrahams. Und Gott legte die Bedingungen fest. Und Gott verpflichtete sich zur Bündnistreue. Sein Volk sollte frei entscheiden, ob sie diesen Bund leben wollen oder nicht. Und im Grunde ist dieser Bund so eine Art Gemeinschaftsordnung. So kann man vielleicht Bund am ehesten noch beschreiben. Es ist eine Gemeinschaftsordnung, die Gott für sein Volk eingerichtet hat. Sozusagen der Rahmen, in dem die Beziehung Gott und Mensch und Volk funktionieren soll. Und die Menschen hatten jetzt die freie Wahl, ob sie diese Beziehung eingehen, ob sie sich an diese Gemeinschaftsordnung halten. Und wesentliche Elemente dieser Gemeinschaftsordnung, die das Miteinander regeln, waren die Gebote. Werden die Gebote gehalten, verpflichtet sich Gott zur Treue für sein Volk. Es zu führen, zu erhalten, zu beschützen, Gutes zu tun, es zu segnen. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Was kann da noch passieren, wenn Gott unser Gott ist und wenn wir sein Volk sind? Eigentlich ein guter Deal, müsste man sagen. Das Problem war nur die Menschen. Schon als Gott oben auf dem Sinai die 10 Gebote in 2 Steintafeln ritzte, gossen sie unten das goldene Kalb und beteten es an ihren Gott an. Hätte Gott mit Tinte geschrieben, könnte man sagen, die Tinte war noch nicht trocken, da haben sie schon die Rahmenordnung übertreten. Dann kennt ihr ja die Geschichte, dann geht Mose nach unten und sieht, wie sie das goldene Kalb anbeten und er zertrümmert die beiden Gesetzestafeln. Gott hat dann 2 neue geschrieben, aber mit dem gleichen Inhalt. Und dieses Ereignis ist eigentlich so ein Symbol für das, was da passiert ist. Der Bund wurde ständig gebrochen, so wie diese Tafeln gebrochen wurden. Und Gott hat eine neue Tafel geschrieben und letztlich musste er einen neuen Bund schließen, weil das war nicht so tragbar. Der Sinai-Bund endete mit einer einzigen Katastrophe. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben, deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt, sagt Gott. Und Jeremia hatte jetzt diese schwierige Aufgabe, diese Katastrophe anzukündigen und er musste es selbst auch noch miterleben. Jerusalem, der Tempel wurden zerstört, die Bevölkerung wurde bis auf wenige Ausnahmen nach Babylon verschleppt. Aber damit war die Geschichte nicht zu Ende. Gott hat an diesem Bund festgehalten, er hat sich nur einen Augenblick abgewandt. Er hat das Volk nie verlassen, er hat sich nur abgewandt. Grundsätzlich stand Gott zu seinem Versprechen. Daher kann man bei dem Propheten Jeremia eine interessante Entwicklung beobachten. Zunächst hat Jeremia immer Buße gepredigt. Kehrt um in diesen alten Bund, oder es war noch nicht der alte, es war der einzige. Kehrt um in diesen Bund, kehrt um in diese Gemeinschaftsordnung. Und gegen Ende seiner Wirksamkeit soll er was anderes verkündigen, nämlich Gott macht einen neuen Bund. Also gar nicht mehr Umkehr in den alten Bund, sondern Gott macht was völlig Neues. Gott stellt hier also fest, den Bund, den ich mit meinen Vorfahren geschlossen habe, der ist gescheitert. Ich mache einen neuen Bund. Und Gott nennt in Jeremia auch den Grund dafür, für dieses Scheitern, Kapitel 13, 23, sagt Gott, kann ein Farbiger seine Hautfarbe wechseln oder ein Leopard sein geflecktes Fell? Genauso wenig könnt ihr auf einmal Gutes tun, nachdem ihr immer nur Böses getan habt. Ein krasses Bild. Die Flecken vom Leoparden gehen nicht weg. Und genauso haftet das Böse an uns, so wie die Flecken beim Leopard. Und genauso wenig wie ein Farbiger seine Hautfarbe ändern kann, so genauso bleiben wir Sünder. Und in Kapitel 17 sagt es Gott noch drastischer, die Sünde meines Volkes ist mit Diamantengriffel in ihre Herzen eingeritzt. Die Sünde ist ins Herz reingeritzt mit Diamantgriffel. Das heißt, das Problem liegt im Herzen. Sie sind gar nicht in der Lage, diese Gebote einzuhalten. Der Bund Gottes mit den Menschen ist gescheitert, weil wir die Regeln nicht halten können. Wir sind gar nicht in der Lage, selbst wenn wir es wollten, diese Regeln der Gemeinschaftsordnung einzuhalten. Wir können uns nicht ändern, so wie ein Farbiger nicht weiß werden kann und wie ein Leopard seine Flecken nicht wegbekommt. Daher muss dieser neue Bund her, sagt Gott. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tage mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Das ist das überraschend Neue an diesem Bund. Gott setzt im Herzen der Menschen an. Das Herz ist in der Bibel das Zentrum des Willens, weniger des Gefühls, sondern des Willens. Und da setzt dieser neue Bund an. Man kann so sagen, im alten Bund wurden Gebote vorgelegt, so als Tafel. Im neuen Bund werden sie verinnerlicht. Im alten Bund sagt Gott, lies die Gebote und halte dich dran, dann wird es dir gut gehen. Im neuen Bund sagt Gott, ich lege meinen Willen in dein Herz. Dann kannst du meinen Willen tun und dann wird es dir gut gehen. Im alten Bund waren die Weisungen, also die Gebote, Kopfsache. Man wusste, was richtig ist, was gut ist, hat sich aber nicht dran gehalten. Im neuen Bund sitzt die Weisung im Herzen. Gott schenkt ein neues Denken, einen neuen Willen. Im alten Bund fordert Gott Gehorsam, im neuen Bund ermöglicht Gott Gehorsam. Das finde ich das Geniale. Im alten Bund wird Gehorsam gefordert und im neuen Bund wird Gehorsam ermöglicht, weil wir von unserem Wesen her gar nicht in der Lage sind, Gott zu gehorchen. Und ein Ausleger hat es treffend so formuliert, aus der Gehorsamspflicht gegenüber einem von außen kommenden Gesetz wird das Gehorsamsbedürfnis im eigenen Herzen. Aus der Gehorsamspflicht wird ein Gehorsamsbedürfnis. Ich muss mich nicht mehr an die Gebote halten. Ich möchte sie halten im neuen Bund. Das ist der qualitative Unterschied. Genial, dieser neue Bund. Ich muss es nicht mehr, sondern ich will's. Gott hat einen neuen Bund geschaffen und hat damit gleichzeitig die Möglichkeit geschaffen, dass ich es auch halten kann, was vorher nicht möglich war. Mit diesem einen großen Ziel, dass er unser Gott ist und wir sein Volk sind, dass Beziehung stattfindet. Gott will um jeden Preis Beziehung mit seinen Menschen. Wie sieht jetzt dieser neue Bund konkret aus und was muss ich tun, um in diesem Bund zu leben? Gott spricht von Tagen, in denen dieser Bund entstehen wird. Und am Abend vor seinem Tod sprach Jesus von diesem neuen Bund beim Abendmahl. Und er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund, der sich gründet auf mein Blut, das für euch vergossen wird. Und hier beim Abendmahl wurde symbolisch dieser neue Bund besiegelt und am nächsten Tag am Kreuz in Kraft gesetzt. Drei Worte haben eigentlich diesen Bund in Kraft gesetzt. Es ist vollbracht. Drei Worte, die die Welt verändert haben. Es ist vollbracht. Denn in diesem Augenblick hat zum ersten Mal ein Mensch alle Gebote gehalten, alle Forderungen des Gesetzes erfüllt. Das ist bis dahin nie geschehen. Jesus musste Mensch werden, um als Mensch alle Forderungen des Gesetzes zu erfüllen. Es war ja nicht so, dass Gott jetzt gesagt hätte, wenn sie die 10 Gebote nicht halten können, dann nehmen wir halt nur 8. Ich lasse die schwierigsten weg. Oder wenn sie die Gebote nicht halten können, dann mache ich sie ein bisschen leichter. Oder dann schaffe ich die Gebote eben ab. Nein, Gottes Ordnungen und Gebote bleiben gültig. Da wurde nichts verändert, nichts weggenommen. Sie gelten genauso heute noch auch für uns. Die Gebote wurden nicht unseren Möglichkeiten angepasst. Gott hat einen anderen Weg gefunden. Er hat seinen Sohn geschickt, der für uns die Gebote erfüllt hat. Er hat es für uns gemacht als Mensch. Und mit seinem Tod am Kreuz ging ein perfektes Leben zu Ende. Jesus hat also die Gebote zu 100% erfüllt. Für uns, an unserer Stelle. Er hat es für uns gemacht. Und dann kommt noch was Geniales dazu. Im Römerbrief Kapitel 8, da steht ein genialer Satz, den muss man sich immer wieder mal auf der Zunge zergehen lassen. Römer 8, Vers 4. Die Rechtsforderung des Gesetzes wird in uns erfüllt. Die Rechtsforderung des Gesetzes, also die Forderung bleibt nach wie vor bestehen, wurde nichts weggenommen, wurde in uns erfüllt oder wird in uns erfüllt. Das heißt, wir müssen das Gesetz nicht erfüllen, es wird in uns erfüllt. Ich lese mal im Zusammenhang Römer 8, 3 und 4. Das Gesetz konnte uns nicht retten, weil unsere menschliche Natur ihm widerstand. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschlicher Gestalt wie wir, aber ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Das tat er, damit die gerechten Forderungen des Gesetzes in uns erfüllt würden, indem wir uns nicht länger von unserer menschlichen Natur, sondern vom Geist Gottes leiten lassen. Genial, die Forderungen des Gesetzes werden in uns erfüllt. Jesus hat das Gesetz für uns erfüllt. Er hat die Strafe für unsere Schuld auf sich genommen. Er hat zwei Dinge erfüllt für uns. Einerseits hat er das Gesetz für uns komplett erfüllt und wir dürfen uns dranhängen. Und gleichzeitig hat er auch die Strafe, die uns eigentlich treffen müsste, auf sich genommen. Das ist der neue Bund. Am Kreuz ist dieser Bund vollbracht und erfüllt. Das ist das Ereignis, was außerhalb von uns geschehen ist. Jetzt muss es aber für uns gültig werden. Wie mache ich das jetzt für mich gültig? Wie komme ich jetzt in diesen Bund hinein? Denn dieser Bund ist ja nicht nur für Juda und Israel, sondern für alle Menschen gedacht. Wie kommen wir also jetzt in diesen Bund? Durch den Glauben und durch den Heiligen Geist. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Durch den Glauben nehme ich das für mich an. Glaube heißt ja Vertrauen. Ich glaube, ich vertraue, dass Jesus für mich und an meiner Stelle die Forderungen des Gesetzes alle erfüllt hat. Er hat es für mich gemacht. Und ich glaube und vertraue, dass Jesus die gerechte Strafe für meine Sünde auf sich genommen hat. Das ist die eine Seite des Bundes. Das mache ich damit für mich gültig, indem ich das glaube und für mich annehme. Und das andere ist jetzt das Leben in diesem Bund. Da kommt der Heilige Geist ins Spiel, den alle bekommen, die zu Jesus umkehren und an ihn glauben. Durch den Heiligen Geist werden jetzt die Forderungen des Gesetzes in mir erfüllt. Nicht ich muss die Forderungen erfüllen, nicht ich muss die Gebote halten. Der Heilige Geist erfüllt die Forderungen in mir. Natürlich nicht ohne mich und nicht gegen mich. Das meinte Gott, was er durch Jeremia gesprochen hat. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Beim Propheten Hesekiel beschreibt Gott das noch konkreter. Das ist nämlich durch den Heiligen Geist geschieht. Hesekiel 36. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Gott erfüllt uns mit seinem Geist und dadurch macht er uns zu Menschen, die plötzlich die Gebote halten können. Der Heilige Geist macht es möglich, dass wir die Gebote halten können. Gott macht einen neuen Bund und schafft gleichzeitig die Möglichkeiten, diesen Bund auch zu halten, die Bedingungen zu erfüllen. Der Heilige Geist in uns erfüllt die Forderungen des Gesetzes. Nicht wir müssen also krampfhaft jetzt die Gebote erfüllen, sondern der Heilige Geist erfüllt sie in uns. Natürlich nicht ohne uns. Aber wir merken, und ich denke, das kennt ihr auch, wie der Heilige Geist Stück für Stück in unserem Leben uns verändert. Das setzt immer mit dem Denken an. Man merkt, dass wenn jemand gläubig wird, wie sich nach und nach Dinge plötzlich verändern. Das kommt vom Heiligen Geist, dass der Heilige Geist wirklich so nach und nach im Leben aufräumt, ordnet und Verhaltensweisen sich verändert. Nicht aus Zwang, weil man es jetzt muss, sondern weil der Heilige Geist selbst dieses Bedürfnis schafft, Gott jetzt zu gehorchen. Aus Gehorsamspflicht wird ein Gehorsamsbedürfnis. Mit dem Ziel, Gemeinschaft mit Gott zu leben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dass das noch nicht zu 100% formuliert, deutet Gott am Schluss an. Ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. Jetzt könnte man denken, ja, wenn das so ist, dann werde ich ja sündlos. Wenn der Heilige Geist es in mir macht, dann werde ich ja nie mehr sündigen. Nein, ganz so ist es nicht. Wir werden immer noch sündigen. Der Heilige Geist wirkt an uns. Und er wirkt immer weiter. Aber wir brauchen immer noch Vergebung. Weil wir auch mit dem Heiligen Geist in uns immer noch auch schuldig werden. Das ist Realität. Da, glaube ich, sind wir uns einig. Aber da kommt was Geniales. Diese Sünden werden vergessen. Gott ist vergesslich. Wir denken ja, der perfekte Gott. Aber Gott ist vergesslich. Der kann sogar vergessen. Und wenn Gott in allem hundertprozentig ist, dann kann er auch hundertprozentig vergessen. Und was Gott vergessen hat, ist vergessen. Es ist weg. Das wird nie mehr rausgezogen, sagt damals, weißt du noch? Vergessen ist vergessen. Wir tun uns schwer mit Vergessen, was uns Menschen angetan haben. Gott vergisst unsere Schuld. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann sind sie vergessen und weg. Die Frage war, warum halten wir die Gebote? Jeremia 31 und Römer 8 zeigen uns die Motivation. Wir halten die Gebote, weil der Heilige Geist in uns wirkt, weil er in uns das Bedürfnis weckt, Gott zu gehorchen. Wir halten die Gebote also nicht, weil wir müssen. Der Heilige Geist erfüllt uns und erfüllt in uns die Gebote. Und er bewirkt in uns das Verlangen, diese Gebote zu halten. Und dabei geht es nicht darum, gewisse Forderungen abzuarbeiten, sondern in Beziehung zu Gott leben. Das ist eigentlich das Wichtigste. Gott will Beziehung. Die Rahmenrichtlinien, Gemeinschaftsordnung ist ja, um eine Beziehung zu leben, nicht um irgendwelche Forderungen abzuarbeiten. Gott will Beziehung zu uns und hat es möglich gemacht, dass wir durch seinen Geist mit ihm in Beziehung leben und nach seinen Ordnungen leben. Wir sind Gottes Kinder, steht es im Römerbrief, Kapitel 8. Und wir werden durch seinen Geist geleitet oder getrieben, übersetzen auch manche. Und eine Wirkung dieses Geistes ist auch, einerseits, dass er die Forderungen des Gesetzes in uns erfüllt, dass er uns leitet und dass er uns die Angst nimmt, die Angst vor Strafe. So geht dieses Kapitel dann weiter. Wir leben nicht mehr in der Angst vor Strafe, sondern als Kinder unseres himmlischen Vaters. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht wieder zu Sklaven, sodass ihr wieder in Furcht leben müsstet. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Den Geist, in dem wir Abba, Vater, zu Gott sagen. Darum geht's, dass wir Kinder unseres himmlischen Vaters sind und ihn lieben und mit ihm leben. Amen.